Herzlich willkommen zum Grundkurs des Glaubens. Grüß Gott, sagt Ihnen Gregor Dornis. Schön, dass Sie bei Radio Horeb mit dabei sind, ob im Kabel- oder Satellitennetz, ob Sie uns im Internet hören oder auf der UKW-Frequenz in München auf der 92.4. Grüße gehen auch nach Südtirol an alle, die uns nun über Radio Maria zugeschaltet sind. Ich brauche nicht zu beichten, ich bin doch ein guter Mensch. Das ist das Thema heute im Grundkurs des Glaubens. Wer heutzutage im Rampenlicht der Öffentlichkeit steht, sei es nun als A, B oder C Promi, der sollte für den Fall der Fälle einen Erste-Hilfe-Satz im Standardrepertoire und immer parat haben. Den Satz, ich möchte mich dafür entschuldigen, ich habe einen Fehler gemacht. Damit ist man schnell aus dem Schneider und ein guter Mensch. Die Ehre ist wiederhergestellt. Ja, nicht nur das. Eigentlich war sie nie futsch, so sagt es der Satz, war halt ein Fehler. So als hätte man eine Matheaufgabe falsch berechnet oder versehentlich Zucker statt Salz genommen. Was braucht's da eine Beichte? Dieses Relikt aus Zeiten des organisierten schlechten Gewissens, skrupulöser Spaßbremsen. Wir sind doch heutzutage allesamt Gutmenschen, fehleranfällig, aber herzensgut und mit den besten Absichten. Mal ehrlich und ganz unter uns und ganz im Vertrauen, auch wenn das jetzt ein wenig überzeichnet war, ein bisschen halten wir uns schon alle für gute Menschen, die halt Fehler machen. Wer lässt schon gern den kaum erträglichen Gedanken zu, dass in den Tiefen unserer Seele nicht nur tief, sondern möglicherweise auch Abgründiges schlummern könnte. Nicht ganz leichte, aber doch immer wieder drängende Fragen, gerade in unserer Zeit. Und so fragen wir also einfach bei Pfarrer Thomas Rellstab nach, unserem heutigen Referenten aus dem schweizerischen Bistum Chur, im schönen Oberurnen, im Glaner Unterland hat er seine Pfarrei. Grüße Gott, Pfarrer Rellstab.
Grüß Gott, Herr Dornis, und grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Danke, Herr Pfarrer, dass Sie sich die Zeit nehmen und uns das Sakrament dieses tiefe und auch ein wenig geheimnisvolle und ganz zentrale Sakrament im Glaubensleben eines Christen, die Beichte, vorstellen. Pfarrer Rellstab, dieses Sakrament ist ja eines, das man nicht so automatisch spenden darf. Also alles andere kann man mit der Priesterweihe, aber mit der Beichte, da braucht es nochmal einen extra Zugang, also so eine extra Beauftragung vom Bischof nochmal, so eine Erlaubnis. Unterstreicht das auch ein bisschen, wie besonders und wie wichtig und wie auch sensibel dieses Sakrament ist?
Ja, das war tatsächlich vor allem früher so, dass man nach der Priesterweihe eine ausdrückliche Beauftragung zum Beichthören erhalten hat vom Bischof, eine schriftliche Beauftragung, und die galt dann nur für das eigene Bistum, vielleicht sogar noch weiter eingeschränkt, nur für die eigene Pfarrei. Es ist etwas sehr Heiliges, sehr Wichtiges. Heute ist das ein bisschen gelockert. Heute hat man praktisch automatisch mit der Priesterweihe auch die Bevollmächtigung für das Beichtehören, und zwar auf der ganzen Welt. Also wenn ich jetzt irgendwo eine Wallfahrt mache und dann in Lourdes bin oder in Fatima oder wo auch immer oder in Rom bin, dann darf ich dort auch problemlos Beichtehören, wenn ich von meinem Bischof diese Beauftragung habe.
Ich brauche nicht zu beichten, ich bin noch ein guter Mensch, so der etwas provokante Titel dieser Sendung. Wozu dieses Sakrament, was verbirgt sich dahinter? In all diese Aspekte werden Sie uns ein wenig einführen und darauf freuen wir uns. Bitte, Pfarrer Rellstab.
Ja, ich hoffe, dass ich mit meinen Ausführungen Ihnen ein bisschen zeigen kann, dass das mit dem Gutsein doch etwas Relatives ist. Kurz nach meiner Priesterweihe, es war das erste Priesterjahr, habe ich in Italien gewirkt, in Sizilien, und da kam eine Dame in den Beichtstuhl und hat gesagt, Herr Pfarrer, ich habe keine Sünden, geben Sie mir nur die Absolution. So als junger, frisch geweihter Priester ist man da dann schon ziemlich in Schwierigkeiten. Ich habe dann ein bisschen versucht nachzufragen, ja, was, wirklich gar nichts? Nein, gar nichts. Und habe ein bisschen Beispiele gemacht, nein, gar nichts. Da habe ich erklärt, dass es doch für die Beichte auch Materie braucht. Ja, aber ich habe keine Sünden, ich brauche nur die Absolution. Und ja, als unerfahrener Priester habe ich dann gesagt, ja gut, also eine Materie hatte, es gibt es, das ist der Stolz. Sie sind sehr stolz und für das habe ich dann die Absolution erteilt. Aber ja, man sieht da in diesem Beispiel, dass viele Menschen, sogar die, die das Sakrament vielleicht sogar noch schätzen, auch nicht mehr so ganz wissen, worum es denn eigentlich geht in der Beichte. Und ich hoffe, dass ich Ihnen ein bisschen eben erklären kann, wie wichtig auch dieses Sakrament vorhanden ist. Denn wir hören immer wieder eben dieses wunderbare, schöne Wort, ich brauche doch nicht zu beichten, weil ich ein guter Mensch bin. Wozu tatsächlich beichten, wenn man keine Sünde hat? Ja, Aber warum braucht es dann auch eine Absolution, eine sakramentale Vergebung? Das ist dann die andere Frage. Wir wollen also ein bisschen zunächst nachfragen, was ist eigentlich ein guter Mensch? Wir sagen gewöhnlich, Jesus war ein guter Mensch. Oder auch Mutter Teresa von Kalkutta war ein guter Mensch. Ja, das ist sicher so. Aber was macht denn die Güte eines Menschen aus? Dazu gibt es eine schöne Geschichte in der Bibel, wo einer der führenden Männer der Juden zu Jesus kam und fragte, er ist übrigens ein reicher Mann, der dann am Schluss auch sehr enttäuscht wegging, weil er eben so sehr an seinem Reichtum gehangen ist. Er hat also gefragt, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Und dann die ganz überraschende Antwort Jesu, warum nennst du mich gut? Niemand ist gut, außer Gott dem einen. Also nicht einmal Jesus nennt sich gut. Und für uns ist er ja der Inbegriff der Güte. Er, der ohne jegliche Sünde war, erlaubt diesem Mann nicht, ihn als gut zu bezeichnen. Ja, was ist dann mit uns? Können wir da überhaupt gute Menschen sein? Im Volksmund nennen wir noch schnell jemanden gut. Und vor allem dann, wenn eine Person sozial eingestellt ist, wenn sie sich ein bisschen um die Armen kümmert, empfinden wir ihn als gut. Aber wie ist das vor Gott? Genügt es, eine hilfsbereite Ader zu haben und nicht ständig mit den Nachbarn und mit anderen zu streiten, um vor Gott gut zu sein? Im erwähnten Bibelabschnitt weist Jesus diesen Mann dann auf die Gebote Gottes hin und sagt zu ihm, du kennst die Gebote, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch aussagen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist ein Hinweis darauf, was in den Augen Gottes gut ist. Und noch etwas kommt hinzu. Als der Mann bestätigte, dass er seit seiner Jugend die Gebote Gottes befolgt habe, erklärt ihm Jesus, eines fehlt dir noch. Verkauf alles, was du hast, verteil das Geld an die Armen und du wirst einen bleibenden Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. So haben wir hier neben dem Halten der Gebote noch ein zweites Kriterium für das, was in den Augen Gottes gut ist. Die Nachfolge Christi. Das bezieht sich sicher nicht nur auf das Priestertum oder das Ordensleben, das bezieht sich auf ein Leben aller Menschen, aller Getauften mit Gott, und zwar innerhalb der Gemeinschaft, die Jesus gegründet hat, innerhalb der Kirche. Kürzlich meldete ein nur standesamtlich verheiratetes, nicht praktizierendes Paar ihr Kind zur Taufe an. Nachdem ich darauf hingewiesen habe, dass ihr Zivilstand vor Gott nicht geordnet und deshalb ein sündhafter Zustand sei, ja, ich habe es gewagt, es sündhaft zu nennen, im Bewusstsein, dass das natürlich auch etwas auslösen konnte, antwortete mir dann die Frau, wir sind doch keine schlechten Menschen. Wenn Sie, also ich, damit Mühe haben, lassen wir unser Kind eben an einem anderen Ort taufen. Alles erklären über die Bedeutung der Taufe, die etwas mit der Kirche zu tun hat, mit dem Heil der Seele und mit dem Vorbildcharakter der Eltern nützte nichts mehr. Was ist ein guter Mensch? Wir sind ja keine schlechten Menschen. Zwischen dem, was vor Gott gut ist und dem, was die meisten Menschen unter gut betrachten, liegen Welten. Und das macht die Verkündigung des Evangeliums so schwierig. Ich bin überzeugt, vor Gott gilt, wer sein Leben auf Gott ausrichtet, wer wirklich im Schoß der Kirche lebt, der ist grundsätzlich ein guter Mensch, trotz all den schwierigen Charaktereigenschaften, die er vielleicht hat. Ja, wir alle haben unsere negativen Seiten, das ist schon klar. Und deshalb bin ich nicht grundsätzlich schlecht, aber ich bin nicht einfach gut. Ein solcher Mensch, der sich auf Gott ausrichtet und wirklich im Schoß der Kirche lebt, ein solcher Mensch bemüht sich, Sünden zu meiden und seine Seele zu pflegen, indem er regelmäßig die Sakramente empfängt und mit deren Hilfe an sich arbeitet. Also er bemüht sich, von guten zu immer besseren Menschen zu werden. Die Güte eines Menschen definiert sich doch durch den Begriff der Sünde. Und daher gibt es diese Diskrepanz zwischen weltlicher und kirchlicher oder religiöser Vorstellung von Gut. Viele Menschen sind vielleicht tatsächlich keine boshaften, ja sogar liebenswürdige Menschen, aber trotzdem leben sie vor Gott in Sünde. Schon der heilige Johannes hat in seinem ersten Brief geschrieben: Wenn wir sagen, dass wir keine Sünden haben, führen wir uns selbst in die Irre und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner, also Jesus machen wir zum Lügner, wenn wir sagen, wir hätten nicht gesündigt und sein Wort ist nicht in uns. Diese unterschiedliche Auffassung von Gut führt sicherlich dazu, dass eben viele Menschen sagen, ich bin doch ein guter Mensch, weshalb sollte ich denn beichten? In der Beichte geht es nämlich zentral um Sünde. Bevor wir also über das Beichten reden können, müssen wir uns fragen, was denn Sünde überhaupt ist. Wenn ich wirklich gut im Sinne von ohne Sünde wäre, müsste ich tatsächlich nicht beichten. Aber aufgrund dieser eben zitierten Aussage des heiligen Johannes müssen wir einfach ganz nüchtern davon ausgehen, dass es in Tat und Wahrheit anders ist, dass wir alle Sünder sind, dass wir alle gar nicht so gut sind, also sicher noch nicht vollkommen im Sinne Gottes. Was also ist Sünde? Die Sünde ist ein Verstoß gegen die Vernunft, die Wahrheit und das rechte Gewissen. Ein Verstoß gegen die Vernunft, die Wahrheit und das rechte Gewissen. Das tönt jetzt etwas kompliziert, ist es aber nicht. Sünde richtet sich gegen das, was vernünftig und wahr ist und letztlich auch gegen unser Gewissen. Aber das, was vernünftig und wahr ist, natürlich wiederum im Sinne Gottes, also Gott gegenüber. Vernünftig ist in den Augen Gottes nämlich das, was er gelehrt hat. Und ebenso ist das, was er gesagt hat, wahr. Und diese Wahrheit muss doch unbedingt über unserer menschlichen Wahrheit, subjektiven Wahrheit stehen. Und daher ist die Sünde im Tiefsten eine Verfehlung gegen die wahre Liebe zu Gott und zum Nächsten. Und zwar aufgrund einer abartigen Anhänglichkeit an gewisse geschaffene Güter, wie der Katechismus der katholischen Kirche es ausdrückt. Also ist eine Verfehlung gegen die wahre Liebe zu Gott und zum Nächsten. Sünde ist alles, was gegen die Liebe zu Gott ist, was gegen die Liebe auch zum Nächsten ist. Das Gut oder Schlechtsein definiert sich daher auch auf Gott hin. Gut ist, wer die wahre Liebe zu Gott und zum Nächsten hat, schlecht ist, wer die Liebe nicht hat. Ich hoffe, man kann das verstehen. Der Ursprung der Sünde ist eine falsche Anhänglichkeit an irdische Dinge und ein Mangel an Anhänglichkeit an Gott. Also man zieht die irdischen Dinge oder auch das irdische Denken oder die Vorstellung, wie man es so macht in dieser Welt, der Auffassung Gottes vor oder dem, was Gott gelehrt hat, vor. Sünde beginnt mit einer falschen Grundhaltung, mit einer ungenügenden Selbsthingabe an Gott oder mit anderen Worten, Sünde entsteht dort, wo wir nicht genügend vom Wort Gottes durchdrungen sind, wo wir uns nicht genügend vom Geist Christi führen lassen. Diese falsche Grundhaltung tief in unserem Herzen, in unserem Inneren, in unserer Seele, führt dann zu ganz konkreten Taten, die wir als sündhaft bezeichnen müssen, die Gott missfallen, aber die, eben weil sie eine falsche Grundhaltung haben, für viele Menschen gar nicht als sündhaft angesehen werden. So ist eben für dieses Paar, das nur standesamtlich, zivil verheiratet ist, dieser Zustand keine Sünde. Für uns stimmt es. Obwohl, vor Gott ist es nicht richtig. Vor Gott braucht es das gegenseitige Ja-Wort, das man vor ihm in der Kirche ablegt. Durch die Sünde beleidigen wir Gott, weil wir uns letztlich gegen seine Liebe auflehnen und unser Herz von ihm abwenden. Wie die Ursünde ist jede einzelne Sünde im Endeffekt ein Ungehorsam gegen Gott. Oft steht dahinter unser anmaßender Wunsch, wie Gott zu werden und dadurch Gut und Böse zu erkennen und selber zu bestimmen, was für uns Gut und Böse ist. Es ist am Anfang beim Sündenfall schon so gewesen. Man hatte diese Verlockung, alles zu erkennen. Und heute ist die Verlockung groß, dass man selber entscheidet, was gut und böse ist. Die Sünde ist daher eine ungeordnete Selbstliebe, die bis zur Verachtung Gottes gesteigert werden kann. Die Verachtung Gottes beginnt gewöhnlich mit der Verachtung der Kirche und dem, was die Kirche lehrt. Man nimmt es nicht mehr ernst und stellt sich seine eigene Glaubenslehre zusammen, gerade so, wie es einem passt. Eben, für mich stimmt es ja. Und das, was einem nicht passt, nennt man dann mittelalterlich, überholt, von gestern, nicht zeitgemäß oder ähnlich. Sie kennen das. Und dann sagt man auch sehr gerne, das tun ja alle auch. Also, die Person hat mir dann auch gesagt, ja, wenn das Sünde ist, dann leben ja die Hälfte aller Menschen in Sünden. Und ich musste das bestätigen. Es ist tatsächlich so. Aber weil die Mehrheit etwas nicht für sündhaft ansieht, ist es deshalb wirklich nicht sündhaft? Können wir demokratisch entscheiden, was sündhaft ist oder nicht? Was ich bisher über die Sünde gesagt habe, ist hoffentlich nicht allzu theoretisch bei Ihnen angekommen. Aber diese allgemeine Sicht zu verstehen, scheint mir sehr, sehr wichtig zu sein. Jetzt aber wollen wir ein bisschen konkreter werden und mit Hilfe des Wortes Gottes, also mit der Hilfe der Bibel, anschauen, was es denn für konkrete Taten gibt, die gegen Gottes Wille sind. Zunächst dies. Gerade die Passion Jesu, also die Leidensgeschichte Jesu, zeigt deutlich, dass die Sünde etwas Gewalttätiges ist und viele Ausdrucksformen hat. Gewalttätig, weil sie letztlich zum Tod Jesu führt. Dazu gehören der Unglaube, viele haben Jesus im Glauben abgelehnt, dann der mörderische Hass, der in dieser Passion so massiv zum Ausdruck kommt, die Verstoßung und die Verspottung Jesu durch die Führer und das Volk, dann auch die Feigheit des Pilatus, der nicht zur erkannten Wahrheit steht. Er weiß, Jesus ist der Sohn Gottes und trotzdem aus Feigheit, aus Angst, lässt er ihn hinrichten. Dann auch die Grausamkeit der Soldaten auf dem Leidensweg Jesu. Dann weiter der für Jesus so bittere Verrat des Apostels Judas. Ein inniger Freund von ihm, der 3 Jahre mit ihm zusammen war, verrät ihn mit einem Kuss, einem Zeichen der Liebe. Auch die dreimalige Verleugnung durch Petrus, die Flucht der Jünger, die Jesus im Stich lassen. All das sind Sünden, die die Liebe Gottes zu uns aufs Schwerste verletzen. Und diese Sünden haben letztlich zum Tod Jesu geführt. Oder sagen wir anders auch, positiv gesehen, für diese Sünden und für alle anderen Sünden hat Jesus sein Leben hingegeben. Die Heilige Schrift kennt noch andere Sünden, die zum Teil in sogenannten Sündenregistern aufgezeichnet wurden. Den bekanntesten Text finden wir im Galaterbrief. Dort setzt Paulus der Frucht des Geistes die Werke des Fleisches gegenüber. Er schreibt: Die Werke des Fleisches sind deutlich erkennbar. Unzucht. Und unter Unzucht versteht die Bibel die körperliche Vereinigung zwischen einem Mann und einer Frau, die nicht miteinander kirchlich verheiratet sind. Also Unzucht, Unsittlichkeit, was immer dazu gehört, ausschweifendes Leben, Götzendienst, Zauberei, das gehört dann vielleicht alles mit dem New Age Esoterik dazu, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Jähzorn, Eigennutz, Spaltungen, Parteiungen, Neid und Missgunst, Trink- und Essgelage und ähnliches mehr. Ja, das sind gar nicht so abwegige Dinge. Diese Dinge geschehen in unserem täglichen Leben, denen sind wir immer wieder konfrontiert. Und Paulus sagt bezüglich dieser Sünden, ich wiederhole, was ich euch schon früher gesagt habe, wer so etwas tut, wird das Reich Gottes nicht erben. Wer so solche Sünden tut, wird das Reich Gottes nicht erben. Das ist ausgeschlossen aus dem Reich Gottes. Mit diesem letzten Satz meint Paulus, dass solche Dinge den direkten Zugang zum Himmel versperren. Nur die Umkehr durch das Bereuen und dann eben Bekennen, also Beichten dieser Sünden, wird dieser Zugang zum Himmel wieder frei. Ähnlich wird es auch in anderen Sündenregistern in der Bibel gesagt, zum Beispiel im 1. Korintherbrief, wo es heißt, wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Also, wie schnell sind wir ungerecht? Also, es ist gar nicht so harmlos, wenn wir ungerecht sind. Wenn wir zum Beispiel den Kindern etwas versprechen und es dann nicht einhalten oder wie auch immer. Ungerechte werden das Reich Gottes nicht erben. Täuscht euch nicht, heißt es im 1. Korintherbrief. Weder Unzüchtige, also wiederum die Unzucht, noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habgierige, keine Trinker, keine Lästerer, keine Räuber werden das Reich Gottes erben. Keine dieser Taten führen zum Reich Gottes. Das ist aber noch nicht alles. Weitere Sünden beschreibt der heilige Paulus im 2. Timotheusbrief. Er sagt, die Menschen werden selbstsüchtig sein, also ganz auf sich konzentriert, habgierig. Oh, wenn man diese Bonifikationen bei den Banken und so weiter anschaut, dann sieht man, wie das heute auch wirklich unter uns vorhanden ist. Habgierig sein, prahlerisch, stolz, überheblich, bösartig, ungehorsam gegen die Eltern, undankbar, ohne Ehrfurcht. Ohne Ehrfurcht vor dem Göttlichen, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, rücksichtslos. Im täglichen Leben erfahren wir diese Rücksichtslosigkeit der Menschen immer wieder, im Straßenverkehr, beim Einkaufen und so weiter. Roh, heimtückisch, verwegen, hochmütig, mehr dem Vergnügen als Gott zugewandt. 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, die Verse 2 bis 4. Ja, das sind alles Dinge, mit denen wir im täglichen Leben konfrontiert werden. Vielleicht auch wir immer wieder in diese Fehlhaltungen hineinfallen. Und schließlich schreibt Paulus im Römerbrief, und da sie, gemeint sind die Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhandelten, sich weigerten, Gott anzuerkennen, lieferte Gott sie einem verworfenen Denken aus, so dass sie tun, was sich nicht gehört. Also sie tun, was sich nicht gehört. Und dann erklärt er, sie sind voll Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier und Bosheit, voll Neid, Mord, Streit, List und Tücke. Sie verleumden und treiben üble Nachrede. Sie hassen Gott, sind überheblich, hochmütig und prahlerisch, erfinderisch im Bösen, und ungehorsam gegen die Eltern. Sie sind unverständig und haltlos, ohne Liebe und Erbarmen. Gut, vielleicht ist nicht immer ein Hass gegen Gott so sichtbar bei den Menschen. Aber wenn sie sich derart gegen die Gebote Gottes legen und sich einfach im Bösen das Böse für gut erklären, dann ist das letztlich ein Ausdruck für ein mangelnde Liebe zu Gott, und das kann man durchaus als Hass gegen Gott, gegen Gottes Gebote bezeichnen. Ich weiß, das war jetzt alles ein bisschen viel, aber ich glaube, wir sehen, wie vielfältig Sünde ist. Und wenn wir diese Aussagen aus der Bibel ernst nehmen, dann sagen wir sicher nicht mehr so schnell, ich bin doch ein guter Mensch. Wir haben jetzt eine kleine Verschnaufpause verdient. Nach einem Musikstück fahren wir weiter und überlegen dann, was wir gegen die Sünde tun können. Wir haben vor der Pause gesehen, wie vielfältig Sünde sein kann. Letztlich kommen die Sünden aus unserem Inneren. Jesus lehrt, dass die Wurzel der Sünde im Herzen des Menschen liegt, in seinem freien Willen. Er sagt, aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugenaussagen und Verleugnungen. Das ist es, was den Menschen unrein macht. Also, wir sind nicht einfach gut, sondern in uns gibt es immer auch etwas Böses. Und das Böse, das wir tun, das kommt aus unserem Innern. Und noch etwas Letztes über die Sünde. Bei den Sünden müssen wir zwischen schweren oder Todsünden und lästlichen Sünden unterscheiden. Schwer ist eine Sünde, wenn sie bewusst und mit freiem Willen in einer schweren Sache begangen wird. Die schwere Sünde führt nach dem ersten Johannesbrief zum geistlichen Tod. Johannes schreibt, wer sieht, dass sein Bruder eine Sünde begeht, die nicht zum Tod führt, soll für ihn bitten. Und Gott wird ihm Leben geben, allen, deren Sünde nicht zum Tod führt. Denn es gibt Sünde, die nicht zum Tod führt. Von ihr spreche ich nicht, wenn ich sage, dass er bitten soll. Jedes Unrecht ist Sünde, aber es gibt Sünde, die nicht zum Tod führt. Also wenn es Sünde gibt, die nicht zum Tod führt, dann gibt es auch Sünde, die zum Tod führt. Und da kann man menschlich gesehen nichts mehr machen. Die Unterscheidung zwischen Todsünde und lästlicher Sünde stammt nicht vom Menschen. Das steht in der Bibel. Das haben nicht wir Menschen erfunden. Die schwere Sünde oder Todsünde ist etwas Schlimmes. Der Mensch, der sie begeht, wendet sich freiwillig und bewusst von Gott ab und sieht ihm etwas Böses vor. Und der Mensch kann sich allein von dieser Sünde, von diesem Tod nicht befreien. Daher kommen wir nun zur Frage, wie man aus der Sünde wieder herausfinden kann. Für die lästlichen Sünden, eben diese kleineren Alltagsverfehlungen, die nicht wirklich sehr schwerwiegend sind, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die drei bekanntesten sind Fasten, Beten und Almosen geben. Sie alle haben sündenvergebende Wirkung. Vergebung der Sünden können wir aber auch erlangen durch die Bemühungen, sich mit seinem Nächsten zu versöhnen. Auch die Versöhnung ist ganz wichtig und deckt Sünden zu oder vergibt, hat sündenvergebende Wirkung. Dann auch die Tränen der Buße. Also wenn wir auch einmal unsere Sünden wirklich von Herzen bereuen, aus Liebe zu Gott, nicht aus Angst vor Strafe, sondern aus echter Liebe zu Gott, weil uns bewusst ist, dass wir ihm, dem über alles liebenden Gott, wehgetan haben, dann haben diese Tränen unserer Buße auch sündenvergebende Wirkung. Weiter hat sündenvergebende Wirkung die Sorge um das Heil des Nächsten. Wenn wir uns dem Nächsten annehmen, wenn wir uns kümmern, dass es ihm auch seelisch, moralisch gut geht, dass er das Heil seiner Seele erreicht, dann die Fürbitte der Heiligen und die tätige Nächstenliebe lehrt. Das alles lehrt der Katechismus der katholischen Kirche. Wichtig ist, dass Sünde Umkehr erfordert. Also, dass wir uns vom Bösen abwenden und wieder Gott zuwenden. Dass wir das Böse als Böses erkennen, weil Gott es so nennt, und dass wir uns wieder Gott zuwenden. Die kirchliche Sprache nennt dies Buße tun oder eben einfach umkehren. Umkehr geschieht im täglichen Leben durch Taten der Versöhnung, wie gesagt, durch Sorge für die Armen, durch Ausübung und Verteidigung der Gerechtigkeit und des Rechts, durch Eingeständnis der eigenen Fehler, auch einmal um Vergebung bitten, Entschuldigung, durch die geschwisterliche Zurechtweisung, das ist auch etwas Wichtiges, auch eben, wenn man es versucht zu machen, dann muss man halt damit rechnen, dass dann der andere nicht so Freude daran hat und sich dann eben einem anderen zuwendet, wo er das erreichen kann, was er will. Die Überprüfung auch des eigenen Lebenswandels, also die Gewissenserforschung, einfach mal ein bisschen kritisch sein Leben anschauen, wie es eigentlich vor Gott steht. Dann auch die Seelenführung ist sehr wichtig als Zeichen der Umkehr, also die geistliche Begleitung durch einen Beichtvater. Die Annahme der Leiden und das Ausharren der Verfolgung um der Gerechtigkeit willen, das alles ist Zeichen, dass wir wirklich mit der Umkehr ernst machen. So lehrt der Katechismus der katholischen Kirche. Jeden Tag sein Kreuz auf sich nehmen und Christus nachfolgen, ist der sicherste Weg der Buße. Ja, wenn wir ergeben unseren Weg als Christen gehen, dann zeigen wir Gott immer wieder neu, dass wir bereit sind für Umkehr, dass wir uns immer wieder ihm neu zuwenden. Das sind alles Dinge, durch die wir uns von den kleinen, den lässlichen Sünden befreien können. Was aber machen wir mit wirklich schweren Sünden? Mit Sünden, von denen in der Bibel steht, dass sie zum Tod führen? Der heilige Johannes zeigt uns einen Weg auf, wenn er schreibt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er, also Gott oder Christus, treu und gerecht. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu. Wir müssen also unsere Sünden bekennen. Bekennen heißt, sie aussprechen. Aber vor wem sollen wir sie aussprechen? Die eine Möglichkeit ist, dass wir sie im Gebet vor Gott aussprechen. Einfach Gott sagen. Das tun viele so, besonders in den kirchlichen Gemeinschaften der Reformation. Warum machen wir das nicht auch in der katholischen Kirche? Der Grund dafür ist ganz einfach. Es gibt in der Bibel eine Aussage Jesu, an die sich die katholische Kirche bis heute gebunden fühlt, die sie versteht als ein ausdrücklicher Wille des Herrn. Ich lese Ihnen diese Stelle vor. Sie ist im Johannesevangelium, Kapitel 20, die Verse 19 bis 23. Am Abend dieses ersten Tages der Woche, also des Ostersonntages, als die Jünger aus Furcht vor den Juden die Türen verschlossen hatten, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen, Friede sei mit euch. Und dann kommt es, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Das ist dieser ganz wichtige Abschnitt aus dem Johannesevangelium, wo Jesus seine Jünger beauftragt, Sünden zu vergeben. Und in diesen Worten erkennt die Kirche einen ausdrücklichen Willen des Herrn, dass er seine Apostel einsetzt, um in seinem Namen die Menschen vor ihren Sünden zu befreien. Das heißt, der Herr gibt den Aposteln seine eigene Vollmacht, mit der Kraft des Heiligen Geistes Sünden zu vergeben. Und damit gibt er ihnen auch die Autorität, die Sünder mit der Kirche zu versöhnen. Es ist neben dem Feiern der Heiligen Messe und dem Verkünden des Wortes Gottes die dritte spezifische Aufgabe, die Jesus den Aposteln übertragen hat. Es sind priesterliche Aufgaben und deshalb haben alle Bischöfe und Priester, die Nachfolger der Apostel sind, bis heute denselben Auftrag auszuführen. Damit die Jünger bzw. heute die Priester unterscheiden können, ob sie nun eine Vergebung gewähren können oder ob sie sie verweigern müssen, müssen die Sünden ausgesprochen, also eben bekannt gemacht werden. Schon rein menschlich gesehen befreit uns das Bekenntnis oder Geständnis der Sünden und erleichtert unsere Versöhnung mit den anderen. Ja, wenn man etwas aussprechen kann, was einem so schwer als Sünde auf dem Herzen liegt, dann fällt einem wie ein Stein vom Herzen. Das ist im zwischenmenschlichen Bereich so, das ist aber auch in der Beichte so. Wenn ich einmal den Mut habe, meine Sünden auszusprechen, dann bin ich total befreit. Durch das Geständnis stellt sich der Mensch den Sünden, die er sich zu Schulden kommen ließ. Er übernimmt die Verantwortung dafür und öffnet sich dadurch Gott und der Gemeinschaft der Kirche von Neuem, um so eine neue Zukunft zu ermöglichen. Das alles geschieht in der Beichte. Die Beichte, die Jesus selbst eingesetzt hat, eben mit den Worten, die wir vorhin gehört haben, ist der einzige Weg, um die Vergebung für Todsünden zu erlangen. Die Kirche kennt keinen anderen Weg. Aber auch die lässlichen Sünden machen Gott traurig und sollen deshalb auch gebeichtet werden. Daher bildet das Geständnis vor dem Priester einen wesentlichen Teil des Bußsakramentes. Die Kirche lehrt, von den Büßenden müssen alle Todsünden, derer sie sich nach gewissenhafter Selbsterforschung bewusst sind, im Bekenntnis aufgeführt werden, auch wenn sie ganz im Verborgenen und nur gegen die zwei letzten Vorschriften der 10 Gebote begangen wurden. Manchmal verwunden diese die Seele schwerer und sind gefährlicher als die, welche ganz offen begangen werden. Warum müssen wir sie beichten? Warum sagt die Kirche, wir müssen die Sünden, die Todsünden beichten? Ja, ganz einfach, weil sie ohne Beichte eben zum Tod führen. Und die Kirche natürlich unser Heil will und deshalb uns mit dem Müssen einfach dringend ermahnt, dass wir es tun. Noch etwas zum Sakrament der Beichte. Das Sakrament der Beichte, das auch Sakrament der Buße und Versöhnung oder Sakrament der Umkehr genannt wird, gehört zusammen mit der Krankensalbung zu den Sakramenten der Heilung. Sie heilt. Es stellt die Taufgnade in uns wieder her, diesen reinen Zustand unserer Seele, der durch das weiße Taufkleid zum Ausdruck gebracht wird. Die Beichte zündet symbolisch gesprochen uns die Taufkerze wieder an, die durch unsere Sünden ausgelöscht worden ist. In der Beichte werden die Sünden hinweggenommen, sie werden aus uns hinausgenommen. Denn die Sünde kann ja nicht rückgängig gemacht werden. Es ist nicht möglich, sie ungeschehen zu machen. Aber Jesus hat sein Leben am Kreuz zur Vergebung der Sünden hingegeben. Er hat sein kostbares Blut zur Reinigung von unseren Sünden vergossen. Und wenn wir beichten, nehmen wir dieses Erlösungswerk, dieses Opfer Christi dankbar an und sagen Jesus, dass er nicht vergeblich gestorben ist. Die Beichte ist nötig, weil die Gebrechlichkeit und Schwäche unserer menschlichen Natur nicht behoben ist. Auch nicht die Neigung zur Sünde, die sogenannte Konkupiszenz, das Hingezogensein, immer wieder die Begierlichkeit, immer wieder das Böse zu tun, die Sünde zu lieben. Daher beten wir im Vaterunser auch jedes Mal, vergib uns unsere Sünden. Wir hängen dann auch an, wie wir vergeben unseren Schuldigen. Also wir machen selber noch den Grad der Vergebung abhängig von unserer Bereitschaft zu vergeben. Und darum ist es auch nötig, dass wir immer wieder umkehren, ganz im Sinne Jesu, der uns alle zur Umkehr aufgerufen hat. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Durch den Glauben an die Frohbotschaft und durch die Taufe widersagen wir dem Bösen und erlangen wir das Heil. Das ist die erste Umkehr. Die zweite Umkehr ist eine fortwährende Aufgabe aller Glieder der Kirche. Es ist ein dauerndes Bemühen der barmherzigen Liebe Gottes, der uns immer zuerst liebt, zu entsprechen. Bei dieser zweiten Umkehr handelt es sich vor allem um die Bekehrung des Herzens. Die innere Buße ist eine radikale Neuausrichtung des ganzen Lebens. Rückkehr, Umkehr zu Gott aus ganzem Herzen. Verzicht auf die Sünde, Abwendung vom Bösen. Und sie ist verbunden mit einer Abneigung gegen böse Taten, die wir begangen haben. Gleichzeitig bringt sie das Verlangen und den Entschluss mit sich, das Leben zu ändern. Und letztlich verlangt diese innere Buße nach der Vergebung im Sakrament. Ja, nach all dem, was ich jetzt erklärt habe, können wir uns wirklich fragen, ja, brauche ich nun wirklich keine Beichte? Wollen wir wirklich auf dieses große Gnadensakrament verzichten? Wenn wir sagen, dass wir doch gute Menschen sind und die Beichte doch gar nicht brauchen, dann machen wir, wie Johannes gesagt hat, Jesus zu einem Lügner. Denn er hat gesagt, dass er für unsere Sünden stirbt. Aber wenn es nicht nötig ist, dass er für unsere Sünden stirbt, weil wir gar keine Sünden haben, dann machen wir ihn zum Lügner. Und wenn wir das so sagen, ich bin ohne Sünde und ich brauche die Beichte nicht, lehnen wir letztlich Jesus ab und sagen ihm, weil ich ja gar kein Sünder bin, bist du umsonst gestorben. Wer nicht beichtet, der nimmt letztlich Jesus nicht ernst und lehnt das, was er eingesetzt und der Kirche übergeben hat, ab. Das alles aber ist ein Ausdruck von großem Stolz. Und der Stolz ist nicht gut.
Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Heute mit Pfarrer Thomas Rellstab und dem Thema Ich brauche nicht zu beichten, ich bin doch ein guter Mensch. Pfarrer Rellstab, Sie haben uns in Ihrem Vortrag ein wenig dargelegt, dass dieses nicht nur ein einfacher Irrtum oder eine Voreiligkeit ist, sondern dass das auch ganz schöne Konsequenzen hat, wenn man so eine Einstellung hat, dass eben die Sünde etwas ist, was wirklich ein großes Problem von uns ist und dass wir eigentlich dieses Geschenk der Beichte haben, das eine ganz großartige Sache ist, weil Gott das sozusagen erledigt, wenn wir nur ihm bekennen, was in unserem Leben nicht stimmt, was wir als sündige Menschen eben tun. Nun ist das eine zu sagen, ja, ich brauche ja gar nicht beichten und ich bin eh ein guter Mensch, aber was ja vielen heutzutage auch ein großes Problem ist, ein wirklich inneres drängendes Problem, ist dieses Aussprechen. Sie haben es sehr schön gesagt in Ihrem Vortrag, wo Sie davon gesprochen haben, dass welche Kraft und welche befreiende Kraft auch dieses nochmal ganz laut und deutlich sagen, was war, entfalten kann. Aber vielen Menschen fällt das schwer, die sagen, ich möchte nicht so zum Priester gehen und ihm das da so alles offenlegen. Was können Sie solchen Zweifeln sagen? Wie begegnen Sie solchen Menschen, die diese Zweifel haben, diese Sorgen?
Also, zum ersten Mal braucht man wirklich keine Angst zu haben, vor Gott und auch vor dem Priester nicht, weil alles, was gesagt wird, wirklich in diesem Raum zwischen Pönitent, Priester und Gott bleibt. Da geht gar nichts raus, das ist nur da, wird es deponiert. Ich kann einfach nur immer wieder auch hinweisen darauf, was für eine befreiende Macht das Beichtsakrament hat. Ich erinnere mich, nachdem ich mich bekehrt habe ich angefangen, das war mit etwa 17, als ich zum ersten Mal in eine heilige Messe gegangen bin, habe ich dann wirklich die Gegenwart Gottes erfahren, habe ich einfach das erste Mal festgestellt, Gott gibt es, ja. Habe dann angefangen, regelmäßig in die heilige Messe zu gehen. Und dann eines Tages habe ich das Wort gehört, wer mich liebt, hält fest an meinen Geboten. Und das hat mich dann dazu geführt, dass ich mich einmal mit den 10 Geboten auseinandergesetzt habe. Und diese Auseinandersetzung mit den Geboten Gottes hat in mir das Bewusstsein geweckt, dass ich bisher eigenmächtig eingeteilt habe, was mir gefällt und was mir nicht gefällt, wie ich Gottes Wort annehmen will und wo ich Gottes Wort ablehne. Und das Bewusstsein, dass ich so viel von Gottes Wort einfach eigenmächtig abgelehnt habe, das hat dann in mir zum ersten Mal das Gefühl der Sünde bewirkt. Und also wirklich mein ganzes, das war dann schon mit 18, das Leben von 18 Jahren mit wirklich mit sehr vielen Details ist mir so lebendig vor Augen gekommen und ich fühlte mich als der schlechteste Mensch und habe dann den Weg zum ersten Mal zur Beichte gefunden und konnte dort einfach alles ablegen, alles aussprechen. Es dauerte 3 Stunden und nach der Absolution hatte ich die absolute Gewissheit, dass durch die Absolution mir all diese Sünden vergeben sind, dass sie weggenommen sind, dass sie mich nicht mehr belasten, und ich fühlte mich wirklich wie neugeboren. Und das war dann ein wunderbares, befreiendes Erlebnis, das ich einfach nur jedem Menschen wünschen kann. So etwas Befreiendes, so etwas Heilendes. Und das kann immer passieren, wenn wir einfach unseren Stolz überwinden und demütig halt hingehen und sagen, ich habe gesündigt. Und auch wenn ich nicht so genau weiß, was ist Sünde, man kann sich gut vorbereiten mit einem Gewissenserforscher, mit einem Beichtspiegel. Und dann, wenn man jetzt auch lange, lange nicht mehr zur Beichte gegangen ist, dann kann man dem Priester sagen, ich habe jetzt 30 Jahre, 40 Jahre nicht mehr gebeichtet, bitte helfen Sie mir. Und der Priester wird dann auch helfen. Und vielleicht werden Sie das erste Mal, wenn Sie nach langer, langer, langer Zeit zur Beichte gehen, gar nicht viel haben. Eben, weil das Gewissen ein bisschen eingeschläfert ist. Wenn Sie sich dann aber vornehmen, vielleicht in 2 Monaten wieder zu beichten, dann werden Sie in diesen 2 Monaten mehr als Sünde erkennen, als Sie in den vielleicht 40 Jahren vorher als Sünde erkannt haben. Das ist die Wirkung der Beichte, die dann eben auch das Gewissen wieder sensibilisiert und uns einfach zu verstehen gibt, dass wir doch nicht ganz so gute Menschen sind. Wir sind vielleicht nicht böse, wir sind nicht schlechte Menschen, aber wir sind auch nicht ganz so gut, wie es eben in den Augen Gottes gut ist.
Und wenn einem dann so ein bisschen die Sinne geschärft werden, wenn man einfach sensibel wird für das Ganze, dann erkennt man nicht nur so sehr an sich selber eben immer mehr, was Sünde ist, sondern man erfährt vor allem ja auch in diesem großartigen Sakrament, wie Sie es beschrieben haben und geschildert haben, erfährt man immer mehr, wie gewaltig diese Liebe Gottes ist. Also wenn man auch an diese, wie Sie gesagt haben, diese absolute Vergebung, diese Erfahrung, das ist jetzt wirklich weg, diese Sünde ist weg, dann muss man, auch wenn dieser Satz häufig gebraucht wird, aber an der Stelle stimmt er ja wirklich, das kann wirklich nur Gott. Also ja, das genau. Ist ja uns gar nicht möglich, also so unvorstellbar. Wenn man das sich vorstellt, man kann zu ihm kommen mit egal was es war, und wenn man das nur wirklich aufrichtig bekennt, dann nimmt das einfach so weg.
Das beeindruckt mich immer wieder, auch als Priester, wenn ich das Beichtsakrament spenden darf und wirklich auch von schweren Sünden lossprechen darf im Auftrag Jesu, dass die Barmherzigkeit Gottes so unendlich groß ist. Und im Grunde genommen zwischen dem Eintritt in die Barmherzigkeit Gottes und damit auch in das Reich Gottes und dem gänzlichen Ausschluss daraus ist manchmal eine Gratwanderung. Also wenn wir einfach aus Stolz sagen, ich bekenne meine Sünden nicht und sich dann alles verniedlicht, dann verschließt man sich wirklich dieser Liebe Gottes. Und eben für mich hat es auch, was ich gesagt habe, dann damit zu tun, dass ich dann Gott gar nicht ernst nehme, dass ich das Kreuzesopfer Jesu gar nicht ernst nehme, dass er dann für mich sozusagen umsonst gestorben ist. Er wollte mich erlösen, aber ich nehme die Erlösung nicht an. In meiner Hybris, in meinem Stolz sage ich einfach, nein, ich brauche das nicht, ich bin ja ein guter Mensch, ich habe keine Sünden, und sich dann derart verschließt vor diesem Liebesakt Gottes, vor diesem Erlösungswerk.
Und dass uns das nicht passiert, dass wir immer mehr hineinwachsen und erkennen, wie groß und wie überwältigend dieses Liebeswerk, diese Barmherzigkeit Gottes ist, dazu möchten wir Sie zum Abschluss der Sendung um Ihren Segen bitten. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie mit dabei waren heute im Grundkurs des Glaubens. Danke für Ihr Interesse. Wenn Sie möchten, es wird eine CD dieser Sendung geben und auch in den kommenden Tagen. Schauen Sie mal auf horeb.org ins Podcast- und Download-Angebot. Da wird dann dieser Grundkurs des Glaubens mit Pfarrer Thomas Rellstab aus Oberurnen in der Schweiz ebenfalls für Sie zum Download bereitstehen. Pfarrer Rellstab, vielen Dank für heute. Ob wir Sie zum Abschluss der Sendung um Ihren Segen bitten dürften?
Gerne, ja. Der Herr segne und behüte Sie. Er stärke Sie im Glauben, in der Hoffnung, in der Liebe. Er halte von Ihnen fern alle Einflüsse des bösen Feindes. Er schenke Ihnen Demut und den Mut auch, Ihre Sünden zu bekennen, damit Sie leben. Der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.